Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Jan-Lennard Struff gewinnt in seiner Karriere seinen ersten ATP-Titel. Zudem zwei Teams aus Deutschland stehen das erstmal seit 2013 mal wieder in einem Champions League-Halbfinale. Und auch in der Leichtathletik gibt es bereits im Frühjahr einige Rekorde zu vermelden. Das alles und noch viel mehr in Folge 213 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit mal wieder einen wunderbaren guten Montagmorgen an David.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Letzte Woche hatten wir ja die selbsternannte newsreichste Woche des noch so, ja, nicht allzu alten Sportjahres für euch. Und ich kann sagen, es geht direkt weiter. Wir sprechen natürlich über einige Olympia-Qualifikationen in den Kurznews. Die von dir angesprochenen Themen werden natürlich auch ein Thema sein. Danach geht es dann direkt weiter mit Tennis, wo wir einen deutschen Erfolg zu vermelden haben. Du hast es angesprochen und vielleicht das letzte Mal Rafael Nadal gesehen haben. In der Leichtathletik ging es dann mit der Diamond League los und da haben wir natürlich standesgemäß auch Mitte April schon die ersten weiteren Weltrekorde zu vermelden. Danach geht es dann zum Darts, unter anderem mit der Premier League, aber auch die Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield ist gestartet. In den Eishockey-Playoffs ist es weiter hochspannend, vor allem für unsere nordhessischen Teams mit einigen Konsequenzen. Im Radsport gab es Lüttich-Bastogne-Lüttich als nächsten Frühjahrsklassiker, außerdem im Handball die Bundesliga, auch da natürlich ebenso wie im Eishockey auch so ein bisschen mit Blick auf die Nationalmannschaft. Im Basketball gibt es Neuigkeiten, außerdem die Formel 1 zurück in China. Nach 5 Jahren fand da das erste Mal wieder ein Rennen statt. Im Wintersport gibt es die Kalenderplanung für Noco und Skispringen. Die kamen letzte Woche kurz nach unserer Folgenveröffentlichung raus. Und im Fußball müssen wir natürlich sprechen über die Bundesliga, den Europapokal. Dort stehen die Halbfinals fest über Julian Nagelsmann und vieles weitere, unter anderem auch von unseren Vereinen. Also ich würde sagen, wieder eine Menge los, Penny.
Ja, es gibt einiges und damit können wir auch sehr, sehr gerne reingehen, denn wir haben ja auch noch ein paar Kurznews vorher zu vermelden.
Genau so ist es. Ich würde sagen, wir starten direkt rein mit den Olympia-Qualifikationen. Es sind nicht mehr 100 Tage, bis die Sommerspiele in Paris losgehen und ich kann euch aus paralympischer Sicht noch mitteilen, dass die Rollstuhlbasketballerinnen und die Rollstuhlbasketballer beide im Team sich für die Paralympics in Paris qualifiziert haben. Auch das natürlich immer ganz wichtig zu betonen, dass nach den 16 Tagen Olympia und dann ein paar Tagen Pause die Paralympics anstehen, das natürlich nicht weniger Aufmerksamkeit bekommen soll. Und auf jeden Fall auch hier dafür die dickste Gratulation und dann alles Gute für die Wettbewerbe dort in Paris. Die Flamme ist inzwischen entzündet worden, der olympische Fackellauf hat begonnen, also die Vorfreude kann weiter steigen.
Definitiv, es geht, oh Gott, meine Stimme ist noch leicht angeschlagen. Definitiv, es ist echt, ja, es passiert gerade einiges. Wir gehen da ja gleich auch noch ein bisschen tiefer rein. Und es ist einfach jetzt schon, der Hype ist, glaube ich, da. Draußen werden die Temperaturen schon wieder ein bisschen schöner. Die Sonne kommt raus.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, genau. Wahrscheinlich bei dir da unten auch eher weniger. Aber trotzdem, es ist einfach gerade so frühlingshaftes Wetter. Man freut sich jetzt so richtig auf diese Sommermonate, weil da so viel auf uns wartet.
Keine Ahnung, wo Benny diese Woche war, aber wir hoffen auch, dass der Frühling auch wettertechnisch wieder zurückkehrt. Genau, wir können von Lukas Daus aus dem Turnen noch berichten, dass der erkrankungsbedingt jetzt nicht bei der kürzlich beginnenden Turn-Europameisterschaft in Rimini am Start sein soll, aber so wie ich das verstanden habe, ist Olympia weiterhin auf seiner Agenda für diese Saison, also da Daumen drücken und gute Besserung. Und dann war Benny diese Woche noch bei einer Sportart, die es, glaube ich, noch nicht in unserem Podcast geschafft hat. Erzähl doch mal, was du dir so angeschaut hast.
Ja, ich kann euch auf jeden Fall eine Sportart empfehlen, von denen vielleicht sogar auch einige von euch noch gar nicht so gehört haben, nämlich vom Radball. Das heißt, ja, da wird tatsächlich mit Fahrrädern, natürlich explizit dafür ausgestattete Fahrräder, und einem Ball tatsächlich auch 2 Tore geschossen. Das ist bei uns in der Region tatsächlich relativ verbreitet mit 2 Vereinen in unserem Kreis in Nordhessen und das ist sehr spannend zuzugucken. Da gehört ordentlich viel viel Gleichgewicht dazu, viel Koordination und tatsächlich auch sehr viel Kraft. Also sehr beeindruckend, da findest du tatsächlich auch Spieler von jung bis alt, bis über 50, die das noch in den unteren Ligen spielen. Und ja, da, googelt das gerne mal oder sucht das auf YouTube. Da gibt es nämlich auch Highlights von der Weltmeisterschaft 2023 zum Beispiel oder auch der Rad bei WM 2021. Und so wurde sogar schon mal ein Champions-League-Spieltag in einem kleinen Dorf bei uns in der Region ausgetragen, nämlich in Albungen. Mhm. Da war ich auch damals am Start. Das ist, ja, es fasziniert doch sehr, weil man denkt im ersten Moment, sowas soll gehen und sowas soll auch professionell gemacht werden. Ja, das gibt es auch, wenn auch da die Aufmerksamkeit, wie wir ja immer wieder sehen, auch nicht so oft drauf ist.
Ja, absolut. Deswegen hat das auf jeden Fall hier seinen Platz. Und ich würde sagen, wir gehen gleich weiter von einer Sportart, von der noch nicht ganz so viele gehört haben, zu einem Erfolg, den es in den letzten Zeiten noch gar nicht so oft gab. Nämlich ein ATP-Tour-Triumph für Jan-Lennard Struff. Und das Ganze hat er jetzt bei den BMW Open hier in München, bei dem 250er-Turnier. Nächstes Jahr wird es ja ein 500er-Turnier sein, umgesetzt. Herzlichen Glückwunsch. Wie lief's denn ab, Benny?
Ja, das war eine Wahnsinnsgeschichte, denn ja, Jan-Lennard Struff gehört ja mittlerweile auch zum alten Eisen der ATP-Tour, kann man ja durchaus sagen. Er geht auf die Mitte 30 zu, ist jetzt in seinem 14. Jahr seiner Karriere und holt damit seinen ersten Titel auf der ATP-Tour. Also sensationell, er ist ja mittlerweile auch regelmäßig gesetzt bei solchen Turnieren und deswegen konnte er schon in Runde 2 starten und schlug da den Holländer Van de Zandschulp. Zverev ist dann auch noch immerhin bis ins Viertelfinale gekommen, ist da aber gegen den Chilenen Garin dann ausgeschieden in 2 Sätzen. Und Struff legte genau so einfach weiter. Er schlug dann den an 5 gesetzten Ogier Aliassime im Viertelfinale, auch ebenfalls deutlich in 2 Sätzen. Im Halbfinale dann sogar Holger Rühne, den whitewashed er sogar in einem Satz mit 6-0. Also 6-2, 6-0 schlägt er im Halbfinale den Dänen Holger Rühne. Nur im Finale dann tatsächlich auch Taylor Fritz, den jungen US-Amerikaner mit 7-5, 6-3, ebenfalls in 2 Sätzen zu schlagen. Also da waren keine Marathon-Matches nötig. Das war wirklich großes Tennis von Struffi. Und ja, da kann man natürlich so langsam die Frage stellen, ich will natürlich noch nicht davon reden, aber fordert er da vielleicht da gerade auch so ein bisschen den Alexander Zverev heraus? Weil für ihn geht es jetzt im Viertelfinale nicht weiter, wurde seine Favoritenrolle leider nicht gerecht, aber ich glaube, wir können uns einfach gerade in erster Linie darüber freuen, dass wir 2 Deutsche im Top-Tennis vorne mit dabei haben, die auf jeden Fall um Turniere mitkämpfen können.
Ich denke, wer da jetzt die deutsche Nummer 1 werden wird, das überlassen wir dem Boulevard. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er diesen Erfolg jetzt erzielen konnte und ansonsten, dass wir natürlich breiter aufgestellt sind. Da reden wir seit Jahren von, dass man das immer nur auf irgendwie einem paar Schultern ablastet oder die ganze Last der deutschen Erwartungen im Tennis, die ja doch nicht ganz so gering sind in den letzten Jahren. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass es bei den Grand-Slam-Turnieren in diesem Jahr auch weitergeht mit Jan-Lennard Struff Erfolgsserie. Ich kann euch aus Barcelona, bevor Benny vielleicht gleich nochmal auf die Frauen in Stuttgart blickt, aus Barcelona berichten, dass da nicht nur Rafael Nadal dabei war, das spreche ich gleich an, sondern dass vor allem natürlich auch dort ein Finale ausgetragen wurde. Casper Ruud gewann gegen Tsitsipas, der ja unter anderem Monaco gewonnen hatte und dort Zverev besiegt hatte. Und in Barcelona war auch, wie gesagt, Rafael Nadal am Start, ist in der 2. Runde ausgeschieden und viele haben gesagt, ja, vielleicht ist es sogar schon der letzte Auftritt, den wir gesehen haben. Er sagt aber, Olympia ist weiterhin mein großes Ziel. In Paris hat er ja die Chance, dann in Roland-Garros vielleicht nochmal eine Olympiamedaille abzuholen. Das wird natürlich nicht ganz so einfach. Roland-Garros, muss man gucken, ob das vielleicht auch nochmal ein Thema für ihn wird. Also die Verletzungssorgen nehmen nicht ab und irgendwie steht dieser Abschied des letzten großen Maestro, kann man nicht sagen, aber einer von den Big Four, der steht unmittelbar bevor.
Ja, ich glaube, da kann man auf jeden Fall von reden. Immerhin hoffen wir, dass es halbwegs versöhnlich wird. Aber es war ja auch irgendwie klar, dass er jetzt bei seinem Debüt auch nicht direkt wahrscheinlich wieder top konkurrenzfähig ist, um direkt um den Titel in Barcelona mitzukämpfen. Wenn er da auf so einen starken Namen wie Demi-Nor trifft, das ist natürlich auch kein einfaches erstes Los, aber dennoch natürlich wünschen wir da nur das Beste und sehen ihn dann hoffentlich auch nochmal tatsächlich das Tennis spielen, was wir von ihm kennen. Und genau, du hast schon gesagt, ich gehe nochmal ganz kurz nach Stuttgart zu dem WTA 500er Turnier, was da stattfand. Das hat nämlich die Kasachin Elena Rybakina im Finale auch ebenfalls deutlich gegen die Ukrainerin Kostyuk 6-2, 6-2 für sich entschieden. Und ja, aus deutscher Sicht bleibt wieder nichts anderes übrig, als einige Erstrunden-Niederlagen zu berichten. Zum Beispiel Angelique Kerber, die 2-6-1-6 gegen Raducanu ausscheidet. Tatjana Maria in 3 Sätzen gegen die Belgierin Mertens auch noch. Das und auch Laura Siegemund gegen die Finalistin Kostyuk, hat sich immerhin in den dritten Satz gekämpft, aber da ging es dann leider ebenfalls nicht weiter. Also ja, da gab es nicht so viel Positives zu berichten und dennoch gibt es auch noch eine wichtige Meldung, die natürlich auch ihren Platz finden muss. Denn eine ehemalige Nummer 1 der Damenwelt im Tennis beendet jetzt ihre Karriere, pausiert schon seit Januar 2023. Gabine Muguruza, die jetzt tatsächlich aber ihre Karriere endgültig beenden will. 2 Grand Slams gewonnen, wie gesagt, sogar die Nummer 1 der Welt gewesen. Und mit 30 Jahren ist jetzt tatsächlich Schluss mit professionellem Tennis für sie.
Ja, das mit der Nummer 1, die sich verabschiedet, das kennen wir ja schon. Ashleigh Barty, damals, ich glaube 2022, im Alter von nur 25 Jahren schon zurückgetreten. Muguruza war jetzt schon über ein Jahr nicht mit dabei, aber ja, wie gesagt, da wünschen wir alles Gute für die Zeit nach der mehr oder weniger dann doch ja aktiven Tenniskarriere. Genau, das sind unsere Themen aus dem Tennissport gewesen und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rüber zur Leichtathletik, denn dort können wir den nächsten Weltrekord feiern. 6,24 Meter von Amo Duplantis beim Auftakt in die Diamond League, die wichtigste Wettkampfserie der Leichtathletik in Xiaomen in China, hat er generell nur 4 Sprünge in diesem Wettbewerb hingelegt. Einstieg 5,62 Meter, dann 5,82 Meter, dann einmal 6 Meter und dann im ersten Versuch 6,24 Meter. Auf nasser Bahn und mit einigem Abstand noch zur Latte. Also das ist unglaublich, was der jetzt hier hinzimmert. Er nimmt die Sergej Bubka-Scheibchen-Taktik auf und sammelt dann wahrscheinlich Weltrekordprämie und Weltrekordprämie. Und das waren ja vielleicht einfach das schon mal ein Auftakt nach Maß. Gleich kommt noch mehr an Bestmarken, Benny. Das ist schon wieder erstaunlich gewesen.
Ja, unfassbar. Also da gab es wieder einiges nachzugucken. Einige Clips und einige auch Kommentare, wo du wirklich rausgehört hast, zum Beispiel auch, ja, natürlich im Stabhochsprung, wo du auch rausgehört hast. Wahnsinn. Also man glaubt gar nicht mehr, was da abgerissen wird aktuell, bereits am Anfang dieser Saison. Da geht es schon in die Höhenweiten und so weiter. Das macht auf jeden Fall jetzt schon so viel Spaß. Und ich weiß gar nicht, wie viel hast du denn am Wochenende davon eigentlich mitbekommen? Beziehungsweise auch
ich live verfolgt. Ein bisschen was vorbereiten dürfen für die Sendung. Währenddessen war ich allerdings mit der Bundesliga beschäftigt, aber habe die ganzen Diskussionen im Hintergrund so ein bisschen mitbekommen und freue mich umso mehr, dass das Reel von dem Duplantis-Weltrekord auf dem Sky Sport Insta-Account so viel mehr Aufrufe bekommen hat als alle möglichen anderen O-Töne aus der Bundesliga, die natürlich in überwältigender Anzahl dort zu finden sind. Wie gesagt, also ein Wahnsinns-Meeting-Auftakt. An diesem Wochenende geht es dann in der Nähe von Shanghai schon mit dem zweiten Meeting weiter, aber in Xiaomen war noch viel mehr los, denn es gab außerdem fast eine 1500 Meter Weltrekordzeit von Gudaf Tsegay, die ja über die 10.000 Meter auch die Weltmeisterin ist. Die hat die drittschnellste Zeit ever gelaufen in 3:50:30. Nur Kipyegon und die Baba waren bereits schneller. Dann haben wir natürlich noch andere Bestmarken, müssen wir jetzt nicht explizit auseinandernehmen. Also über die 100 Meter der Frauen ging schon gut los. Christine Pudenz und Co. sind im Diskuswurf schon gut eingestiegen. Und ansonsten gibt es natürlich noch weitere News. Thomas Röder, das erste Mal seit 4,5 Jahren bei einem anderen Meeting, über 80 Meter geworfen. Es gibt einen neuen Weltrekord im Marathon der Damen. Achtung, in einem Women-Only-World-Records-Sinne, das heißt in einem Marathon, wo keine Männer als Tempomacher fungieren und wo separat kein Männerrennen ausgetragen wird. 2 Stunden 16:16 für Perez Chipche hier ist dort jetzt die Bestmarke. Außerdem hat sich die Team-Mix-Staffel im Gehen über die Marathondistanz das Olympiaticket gesichert. Auch das freut zum einen Benny und ist ein wichtiges Zeichen auch für die Disziplin, die er in den letzten Jahren doch auch mit neuen Disziplinen zu tun hatte. Und eine letzte Meldung: Im Hammerwurf der Männer gab es eine Bestmarke, die es zuletzt 2008 gab, nämlich 84,38 Meter vom erst 22-jährigen Ethan Katzberg. Also auch da vielleicht sehen wir noch den ein oder anderen Weltrekord mehr über den sensationellen Diskuswurf-Weltrekord, der, glaube ich, 38 Jahre alt war und jetzt erst gebrochen wurde, haben wir letzte Woche bereits gesprochen. Also Leichtathletik geht total steil. Es ist absoluter Wahnsinn, was so früh im Jahr schon los ist.
Ja, wirklich irre. Also Duplantis ist natürlich mein großes Highlight, auch vom Kommentar her. Und ja, da denke ich mir immer wieder, was ist denn da eigentlich noch möglich? Weil er ist sowieso in 36. seiner eigenen Konkurrenz nur noch. Die Konkurrenz bei ihm ist der aktuelle Weltrekord und keine Gegner. Was hast du gesagt?
6,30 habe ich gesagt.
6,30 meinst du? Okay. Wir sind sehr gespannt, wie weit das noch geht. Naja, auf jeden Fall, da freuen wir uns auf jeden Fall, wie es weitergeht. Ich glaube, das wird sich jetzt immer mehr häufen in den nächsten Wochen. Auf jeden Fall wird das jetzt nicht abreißen, das, was wir hier aus dem Leichtathletikbereich zu berichten haben. Nichtsdestotrotz, David, würde ich sagen, gehen wir direkt zum Darts, oder?
Nach einer kurzen Pause geht es dann weiter mit Darts und vor allem auch der Snooker-WM. Das ist ja auch ein besonderes Ereignis in diesem Jahr. Außerdem im nächsten Take noch Eishockey und Radsport. Bis gleich.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im nächsten Take mit Darts, Snooker, Eishockey und Radsport, Benny. Und bevor du uns ein erstes Update aus dem Crucible Theater in Sheffield geben kannst, blicken wir auf das Darts-Geschehen der letzten Woche. Ich übernehme gern wieder die Premier League. Was war denn sonst so los? Ich glaube, du kannst von einem alten Herren auf alten Wegen berichten.
Ja, das kann man durchaus sagen, denn Gary Anderson holt tatsächlich seinen ersten European-Tour-Titel in Sindelfingen beim nächsten European-Tour-Turnier seit 2014. Das hat natürlich einen guten Grund. Nicht, dass er 10 Jahre lang sich vom guten Darts verabschiedet hat, sondern dass er jahrelang die European-Tour am liebsten vernachlässigt hat. Diese Reisen nach Deutschland und so weiter. Das hat ihm nicht ganz so gefallen. Und jetzt wurde er aber, ja, er musste ja faktisch wieder für die Ranglisten. Mittlerweile hat sich das eigentlich auch relativ gelegt wieder, aber offensichtlich hat er jetzt auch seinen Spaß gefunden. Jetzt gewinnt er sein erstes European-Tour-Turnier in Sindelfingen und das auch durchaus mit einem guten Spiel. Er schlägt im Finale Ross Smith mit 8-6, zuvor schon Rob Cross mit 7-5, einen Premier League-Spieler immerhin, ne? Das hat er ja dieses Jahr nicht, so wie auch Josh Rock im Decider davor, also und Gervin Price sogar in Runde 3, also direkt mehrere Premier League-Spieler auch aus dem Turnier genommen im Turnierverlauf. Das zeigt auch wieder, dass mit Gary Anderson auf jeden Fall zu rechnen ist. Mit wem auch wieder zu rechnen ist, das ist Gabriel Clemens. Der, das kann man, glaube ich, durchaus so sagen, ist wieder im Kampf um die Plätze, ums Matchplay und Grand Prix einen großen Schritt vorangekommen. Fürs eine Turnier steht er gerade auf einem Qualifikationsplatz. Ich glaube, für den Grand Prix reicht es noch nicht ganz, aber dieses Viertelfinale und letzte Woche stand das Achtelfinale in Riesa. Das macht einiges gut an Boden auf der European Tour. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und da war auch viel Gutes dabei. Er schlägt unter anderem die Nummer 1 der Pro Tour Dave Chisnell in Runde 3. Er schlägt Ricardo Pietrzko in Runde 2 und er schlägt in Runde 1 übrigens David René Adams, der mal wieder auf der European Tour ran durfte. Mit 6-1 schlägt er den. Ja, und sonst, was gibt's noch zu berichten? Martin Schindler, der trotz Matchstarts 5-6 gegen Rob Cross verliert in Runde 2, etwas ärgerlich, weil Schindler zuvor in Runde 1 ein 108er Average spielt. Also das erste Spiel als Titelholder schlägt er einfach mal seinen Gegner mit einem 108er Average. Da war es auch ein Average über 100 gegen Rob Cross, aber leider ging es nicht weiter. Aber ja, ich denke, der deutsche Dartsport, das sieht gerade wieder ganz gut aus. Da gab es schon Wochen oder die Zeit bisher in dem Jahr zuvor vor Riesa, da sah es deutlich dunkler aus und da gibt es gerade einige Schritte nach vorne. Das macht auf jeden Fall Hoffnung.
Ja, das sieht sehr gut aus. Dann kann ich euch vom 12. Spieltag der Premier League berichten aus der Ahoy Arena Rotterdam. Luke Littler verliert in der ersten Runde gleich gegen Michael Smith, der bis ins Finale einzieht. 6-3 zwischen Smith und Littler. Außerdem hatten wir unter anderem Humphries gegen Van Gerven, der natürlich als Mensch, der schon mal 4-mal einen Abend in dieser Saison gewonnen hat, theoretisch ganz gute Aussichten hat, ist allerdings gerade tatsächlich gar nicht so. Wir blicken gleich drauf, warum. Im Halbfinale standen dann Smith gegen Price 6-5, Espinel gegen Humphries 6-4 und Espinel gewinnt am Ende auch gegen Michael Smith diesen Abend in Rotterdam mit 6-4. Das heißt, er sichert sich seinen zweiten Abendsieg in dieser Premier League-Saison. Und dann blicken wir auf die Tabelle. Luke Humphries punktgleich mit Luke Littler vorneweg. Nathan Espinel schiebt sich auf Rang 3 und Michael van Gerven ist trotz der Tatsache, dass er die meisten Abende gewonnen hat mit 4, nur auf Platz 4, also gerade so irgendwie dann beim letzten Abend dabei stand jetzt. Michael Smith hat so ein bisschen am Boden verloren und Price, Cross und Wright sind eigentlich gefühlt schon weg vom Fenster. Also wir blicken weiterhin gespannt darauf, wie es dann an diesem Donnerstag in der M&S Bank Arena in Liverpool weitergeht. Und dann würde ich sagen, springen wir von Liverpool nach Sheffield.
Genau, nach Sheffield, zu Rolf Kalb natürlich. Ja, der darf seine letzte Weltmeisterschaft am Kommentatorenpult für Eurosport vollziehen und da geht's ja auch schon ordentlich los. Ich meine, ein Weltmeister unter anderem ist schon ins Turnier eingestiegen mit Judd Trump, der auch einen Favoritensieg gegen den Iraner Hossein Farfai einfahren konnte mit 10-5 am Ende. Eine Geschichte geht aber jedenfalls so weiter, nämlich dieser Fluch des Weltmeisters vom Vorjahr. Denn es gab ja den ersten Kontinentaleuropäer letztes Jahr mit Luca Brecel, dem Belgier, der die Snooker-WM gewinnen konnte. Und der geht in Runde 1 tatsächlich direkt wieder raus. Das passierte schon öfter in den letzten Jahren. Nämlich gegen David Gilbert mit 9-10, also sogar im Final Frame. Des Weiteren setzt sich Jack Jones, der Waliser, gegen Zhang Anda durch 10-4. Stephen Maguire schlägt Ellie Carter mit 10-7 und Tom Ford schlägt Ricky Walden mit 10-6. Zwei Erstrundenpartien sind aktuell noch im Gange und ein paar stehen auch noch natürlich diese Woche an. Unter anderem auch ein Mark Williams muss noch ins Turnier einsteigen und aktuell spielt Mark Selby gegen Joe O'Connor und Selby liegt tatsächlich 2-7 bereits hinten. Also das wird eine Herausforderung, vielleicht schalte ich da nachher auch mal ein. Und Sean Murphy führt 6-3 gegen Liu Haotian. Da geht es jetzt also wirklich in die Vollen täglich bis nächste Woche noch Snooker-Weltmeisterschaft. David, wie viel hast du denn bisher mitbekommen und wie viel wirst du noch mitbekommen?
Hast du da was geplant? Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mehr davon mitzubekommen als sonst die Jahre. Also gestern Abend habe ich kurz eingeschaltet und da hat weder Judd Trump noch Ronnie O'Sullivan gespielt. Deswegen wusste ich, es sind Weltmeisterschaften. weil sonst sind die beiden ja irgendwie immer am Start, wenn man den Fernseher einschaltet. Wie gesagt, diese Woche hat man noch Zeit, nächste Woche auch noch. Also genug Zeit, noch die letzten Stunden und Arbeitstage von Rolf Kalb am Eurosport-Mikrofon zu verfolgen. Also da kann ich auch nur herzlich gerne in deine Stimme einstimmen. Wow. Nochmal einen ordentlichen Blick auf die Snooker-WM im Crucible zu blicken. Genau, dann würde ich sagen, springen wir zum Eishockey. Da gibt es auch reichlich Schlagzeilen. Wir starten mit den Playoffs in der DEL. Im Finale dort treffen ja die Fishtown Penguins aus Bremerhaven auf die Eisbären Berlin. Und gestern Abend fand Spiel 3 statt, das die Berliner in Overtime für sich entschieden haben. Die jetzt also auf 2-1 aus ihrer Sicht gestellt haben. Die Bremerhavener hatten das erste Spiel gewonnen. Am Dienstagabend geht es jetzt wieder nach Berlin und dann könnte es sogar schon 3-1 stehen. Wir blicken natürlich gespannt darauf, wie sich das entwickelt. Auch in der NHL sind die Playoffs gestartet, aber auch das lassen wir eher erstmal außen vor, sondern blicken auf die DEL2, wo die Kassel Huskies und der EV Regensburg das Finale ausspielen. Und dort fand gestern Abend das Spiel 5 statt. Und Regensburg hat in Kassel 2-5 gewonnen, gewann zu Hause vorher schon 4-2 gegen Kassel. Und heute Morgen kam die Meldung rein, Sven Valenti und Daniel Kreuzer übernehmen interimsweise das Trainerteam bei den Kassel Huskies und Bill Stewart ist entlassen worden vor Spiel Nummer 6 am Dienstagabend in Regensburg.
Ja, wie willst du das erklären? Also wenn da nicht sehr, sehr gute Gründe intern dafür zu argumentieren sind, kann ich es mir wirklich nicht erklären. Morgen ist das entscheidende Spiel. Morgen könnte es schon feststehen, dass man rausfliegt und wie erneut leider den Aufstieg in die DEL verpasst. Und obwohl man hier 2-1 sogar geführt hat in der Serie. Und die Saison läuft ja bisher auch wieder relativ dominant. Man hat es in dieses Finale geschafft und es ist ja noch drin. Warum feuert man jetzt den Trainer? Schwer zu sagen, von außen natürlich, aber es sieht natürlich wieder schlecht aus für die Kassel Huskies. Man musste sich ja dann trotz Führung nach etlichen Spielen in den vergangenen Runden der Playoffs auch schon eher in die nächste Runde zittern. Aber warum scheitert es jetzt wahrscheinlich wieder so spät? Das ist so oft die Frage und wieder stellt sie sich, nur ja, so nah war man jetzt aber auch schon wieder länger nicht dran, ne?
Nee, absolut nicht. Und irgendwie habe ich so wieder das Bauchgefühl, dass es wieder hoch schief geht. Manche bei uns in der Region, also die Kommentarspalte ist der Wahnsinn, regen sich natürlich auch drüber auf, irgendwie, keine Ahnung, will man gar nicht in die DEL, weil das am Ende eigentlich auch nur finanzieller Mehraufwand ist. Ich weiß es nicht. Wir wissen aber auch nicht, was hinter den Kulissen los ist. Sinedin, der Geschäftsführer der Huskies, wird zitiert: Diese Entscheidung kommt sicherlich überraschend, jedoch trage ich hierfür die volle Verantwortung. Mir geht es ausschließlich um die Huskies, deren Werte und den Kasseler Weg. In den vergangenen Tagen wurde sich von unserer Club-Identität entfernt. Wir haben am Dienstag ein entscheidendes Spiel vor der Brust und gehen dies nun gemeinsam an. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es am Dienstag um 20 Uhr ausgeht. Ich hoffe mit einem guten Ende für die Nordhessen, dass man sich zumindest noch in Spiel 7 rettet.
Ja, ganz genau. Das wäre natürlich ein Highlight. Ich meine, ja, da würde man dann tatsächlich auch vor der eigenen, ja, im eigenen Stadion spielen. Das heißt, da würde man sich, glaube ich, auch, ja, so einen kleinen Vorteil verschaffen durch diese Partie. Andererseits, ja, hat man die höchste Niederlage, nee, die zweithöchste Niederlage, weil es gab ja schon 1-5, tatsächlich auch in Kassel selbst bekommen, also gestern mit 2-5, was dagegen sprechen würde. Aber wir blicken auf jeden Fall drauf und ihr werdet es spätestens in der Insta-Story bei uns, bei onthepitch_pod auf jeden Fall sehen.
Genau so ist es. Dann springen wir einmal kurz zur Nationalmannschaft. Da laufen nämlich schon die Weltmeisterschaftsvorbereitungen, die ja in allzu wenigen Wochen auch schon startet. In anderthalb Wochen quasi schon. Am 10. Mai ist dort das erste Spiel gegen die Slowakei. Die war ja schon mal Testspielgegner zweimal. Da hat man verloren und nun konnte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft den ersten Sieg in diesem Jahr feiern. Am Donnerstag gewann man 7-3 gegen die Slowakei und am Samstag verlor man gegen die Slowakei 4-5 nach Overtime. Und am Donnerstag und Samstag steht dann mit Österreich schon der nächste Testspielgegner an. Also da drücken wir die Daumen, dass man sich gut in Form spielen kann im Hinblick auf die Eishockey-WM, von der du ja auch immer gerne ganz viel mitnimmst, ne?
Ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall auch was ich mir anschauen werde. Es ist ja auch in Deutschland doch eine emotionale Berichterstattung oft bei der Eishockey-WM. Ich weiß gar nicht, du wirst genaueres wissen, das wird wahrscheinlich nicht mehr von Sport1 gemacht, ne?
Dieses Jahr erstmals bei ProSieben Max und ProSieben. Basti Schwele weiterhin auch dort übernommen. Also das Personal super, bleibt gleich, ja. Aber ProSieben steigt ein, genau.
Gut, aber das meine ich ja. Wir haben auf jeden Fall begeisterungsvolle Kommentatoren und Experten im Eishockey-Game.
Tim Fest sensationelles genau. YouTube-Video auf dem Sport1 YouTube-Kanal. Guckt es euch bitte an, falls ihr es noch nicht kennt.
Ja, die haut es auch immer wieder, oder auch Sascha Bandermann, die haut es auch immer wieder aus den Stühlen, die stehen dann meistens auch, wenn es spannend wird. Also ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch auf der emotionalen Ebene drauf, weil ja, das sind auch oft Highlights, die das Sport ja prägen.
Genau, dann würde ich sagen, schreiben wir uns das auf jeden Fall in den Kalender und ich kann euch ein kleines Update aus dem Radsport geben. Ich sage es oft genug, Frühjahrsklassiker sind da, auch wenn es irgendwie eher so an, ich friere fest an meinem eigenen Lenker erinnerte am Wochenende. Natürlich viele Verletzungssorgen weiterhin, ein dickes Fragezeichen hinter Jonas Vingegaard, ob er überhaupt zur Tour rechtzeitig fit wird. Das ist unfassbar, was da schon in so frühen Monaten der Radsaison los ist. Roglic hat seine Klassikersaison bereits beendet. Das wird auf jeden Fall nichts mehr. Es ist nicht mehr ganz so lange hin zum Giro. Am 1. Mai ist ja bereits das traditionelle Rennen Eschborn-Frankfurt. Auch darüber freuen wir uns natürlich schon, auch aus hessischer Sicht. Das Ganze gibt es ja wieder im HR zu sehen. Und an diesem Wochenende fand Lüttich-Bastogne-Lüttich statt. Und da gab es das Gigantenduell. Der Einzige, der einigermaßen noch nicht mit schweren Verletzungen irgendwelche Operationen über sich ergehen ließ, Tadej Pogacar, ist nämlich zum nächsten großen Triumph gestürmt, schreibt die Sportschau, und hat als zweimaliger Toursieger, wissen wir ja, beim ältesten Frühjahrsklassiker Mathieu van der Poel besiegt, der ja natürlich auch schon einiges gewonnen hat in dieser Frühjahrssaison. So gewinnt Pogacar also zum zweiten Mal dort Lüttich-Bastogne-Lüttich und ja, dann sind wir gespannt, wie das noch weitergeht. Van der Poel hat so ein bisschen Aufholjagd gestartet, hat am Ende nicht gereicht. Jonas Koch und Georg Zimmermann waren die einzigen deutschen Starter. Und auch Remco Evenepoel, der hat ja letztes Jahr gewonnen. Schlüsselbeinbruch, das Thema haben wir besprochen. Also sind wir gespannt, was dieses Jahr kommt. Pogacar greift voll an, er will nämlich den Giro und die Tour gewinnen.
Auf jeden Fall eine große Herausforderung für ihn. Da wartet noch das ein oder andere auf ihn in diesem Jahr. Aber auf uns wartet auch noch einiges im nächsten Take. Denn wir müssen natürlich noch über Handball reden, über Basketball reden zum Beispiel. Es geht auf die Playoffs zum Beispiel auch im Basketball zumindest so langsam zu. Der Kampf um die Playoffs spitzt sich dort auch zu. Und übrigens lässt uns auch der Wintersport nicht ganz los, David, ne?
Da gibt es noch ein paar Kalender zu auseinanderzunehmen heute. Mehr dazu gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder jetzt zunächst mit dem Handball. Ich hatte vorhin schon einen Blick auf die Nationalmannschaft versprochen, auch im Handball. Das können wir uns ehrlich gesagt ein bisschen sparen. Das nächste Länderspiel ist am 12. Mai. Wie gesagt, die Olympia-Quali ist fix. Das geht dann logischerweise Ende Juli los. Aber natürlich ist in der Bundesliga einiges los. Und da vielleicht schon eine entscheidende Partie vom Wochenende, die den Meisterschaftskampf ja vielleicht sogar schon entschieden hat, Benni.
Das könnte man vielleicht so sagen, genau, denn was man auf jeden Fall sagen kann, die Füchse mussten federn lassen. Es gab zwei Topspiele, einmal die Füchse Berlin gegen den THW Kiel und Flensburg-Handewitt gegen Magdeburg. Und die Füchse, wie gesagt, haben Punkte liegen lassen. Nur ein Punkt, nur ein Unentschieden gegen den THW in Berlin. Andererseits ging es für den SC Magdeburg damit einen Schritt weiter in Richtung Titel. Denn das Topspiel gegen Flensburg konnten sie für sich entscheiden, 32-29. Auf jeden Fall ein wichtiger Sieg. Und ja, damit sieht es jetzt in der Tabelle eben so aus, dass Magdeburg tatsächlich einen Sieg mehr auf dem Konto hat. Und sogar das, obwohl die Füchse ein Spiel mehr auf dem Konto haben, sind sie jetzt nur noch Zweiter und rutschen damit eben einen Platz ab und müssen die Tabellenführung abgeben. Was aber auch erfreulich ist, ist, dass die MT Melsungen 28-23 gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewinnen konnte. Also die Seuchensaison für die Löwen geht auf jeden Fall weiter, auch gegen die Hessen. Und Melsungen wiederum festigt damit den 5. Tabellenrang vor Gummersbach. Das sieht doch jetzt tatsächlich sehr solide aus, oder?
Ja, absolut. Also ich bin wirklich positiv überrascht von den hessischen Mannschaften, hoffe da, dass sich da niemand, was jetzt noch die Butter vom Brot nehmen lässt, Melsungen sich auf jeden Fall für sich für den Europapokal natürlich qualifiziert und gleichzeitig auch das Wetzlar jetzt nicht unten reinrutscht, man verliert zu Hause gegen Göppingen, aber das sind schon noch ein bisschen Polster bis nach unten hin. Ich meine, Eisenach hat es ja auch nicht so ganz einfach im Moment, wichtiger Heimsieg gegen Stuttgart, Heimstärke haben wir da oft angesprochen. Also bisher sieht alles nach Plan aus und vielleicht wird es ja vorne nochmal spannend. Das ist ja jetzt noch kein Riesenabstand. Also da wird der ein oder andere Handballabend bei deinen noch drin sein bei mir.
Da gehen wir auch mal von aus. Auf jeden Fall, sonst genau das andere hessische Team musste gegen Göppingen wiederum eine Niederlage verkraften, 27-32. Aber auch bei Wetzlar sieht es weiterhin solide aus. Der Trend geht eher nach unten, aber der Puffer zu den Abstiegsplätzen ist auf jeden Fall immer noch da. Der Anschluss ins Mittelfeld der Liga ist auf jeden Fall immer noch gehalten. Sonst der Bergische HC gewinnt gegen Aberhaling-Weinstetten 25-21. Eisenach gewinnt gegen Stuttgart 33-28. Und ja, Gummersbach gegen den HSV am Ende nur 33-33. Deswegen konnte sich Melsungen da auch tatsächlich ein wenig absetzen.
Genau, was gibt es noch? Reichlich Gerüchte, dass Andi Wolf zurück in die Handball-Bundesliga wechselt. Da gibt es noch nichts Konkretes. Juri Knorr hat sich unterdessen von den Rhein-Neckar-Löwen verabschiedet. Der wird dann nächste Saison nicht mehr spielen. Also auch da tut sich einiges und ein Blick auf den Europapokal sei auch noch gestattet. Denn am Mittwoch starten die Viertelfinals. Magdeburg und der THW Kiel sind da beide noch dabei. Es geht in Kielce und in Montpellier für die beiden Mannschaften los. Das sind die beiden deutschen Vertreter dort. Und in der European League startet bereits am Dienstag auch das Viertelfinale, 18:45 Flensburg in Sävehof in Schweden und die Füchse Berlin empfangen Nantes, während gleichzeitig die Rhein-Neckar-Löwen 20:45 bei Sporting Lissabon zu Hause erstmal das Viertelfinal-Hinspiel austragen dürfen. Genau, das noch vom Handball-Europapokal, der natürlich auch nicht zu kurz kommen soll, also da spannende Phase. Und dann gehen wir, würde ich sagen, rüber in den Basketball, denn dort sind die Playoffs gestartet. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, Heidelberg hat eine Sensation gelandet.
Heidelberg hat eine Sensation gelandet, ganz genau, denn ja, für den FC Bayern ging es tatsächlich gegen Heidelberg, die ja auf Rang 16 aktuell stehen oder mit diesem Sieg auf Rang 16 stehen, ja, tatsächlich gab es da eine deutliche Überraschung, denn Bayern verlor am Ende mit 82-89 gegen die MLP Academics. Aber das ist längst nicht die einzige Überraschung, die in dieser Woche BBL auf uns wartete, denn ja, zum Beispiel auch Chemnitz, das Überraschungsteam der Saison, musste eine Niederlage verkraften und zwar gegen BG Göttingen. In Göttingen konnte nämlich ja, die BG mit 100-99 nach Verlängerung einen Big Point im Abstiegskampf einfahren, kann man glaube ich wirklich so sagen. Das waren Punkte, die waren glaube ich so nicht eingeplant gegen ein Team, was mittlerweile wirklich ja, auf jeden Fall in der Spitze der Liga angekommen ist. Da geht es ja noch auf die Playoffs zu, das heißt, so tief können wir da jetzt noch nicht reden über eine absolute Top-Platzierung, aber sensationelle Saison trotzdem bisher von den Niners. Ansonsten das einzige Team, was ganz oben einen wichtigen Sieg einfahren konnte dadurch und profitieren konnte, ist Alba. Alba Berlin, die am Ende die Bamberg Baskets 98-92 geschlagen haben. Und ja, wer weiterhin schwächelt, sind die Telekom Baskets aus Bonn. Denn ja, auch da im Kampf um die Playoffs gab es eine schmerzhafte Niederlage gegen die Hakro Merlins aus Crailsheim, 89-98. Das wird auf jeden Fall noch ein weiter Weg, bis die Playoffs für Bonn feststehen. Also es passiert einiges gerade in der BBL.
Ja, auf jeden Fall. Und die Playoffs sind ja nicht mehr allzu lange hin. Das war der 29. Spieltag. Nach dem 34. geht es dort in die Playoffs, die in der NBA bereits gestartet sind. Auch das werden wir uns natürlich in Kürze angucken. In der Euroleague stehen die Playoff-Partien auch fest. Da geht es auch in dieser Woche los. Barcelona Piräus, Monaco Fenerbahce, Panathinaikos Tel Aviv und Real gegen Baskonia Vitoria Gasteiz. Also auch da keine deutschen Mannschaften dabei. Das war ja aber links irgendwie auch der Running Gag bei uns im Podcast. Von daher können wir das hiermit abhaken. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Unterbrechung und danach melden wir uns wieder mit Motorsport, Wintersport und danach natürlich noch unter anderem mit dem Champions League Halbfinale im Fußball.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit einem kleinen Motorsport-Update und dann wagen wir einen kleinen Blick in den Wintersport und zwar schon auf den Kalenderplan für den kommenden Winter in der nordischen Kombination und das Skispringen. Vorweg allerdings natürlich die Ergebnisse aus der Formel 1, großer Preis von China, das erste Mal seit 5 Jahren wieder auf dem Shanghai International Circuit. Ich war ein bisschen überrascht dadurch, wie das jetzt so aussieht und man hat den Asphalt irgendwie doch neu gemacht. Das sah für mich irgendwie nicht ganz so schlimm aus, wie ich es erwartet hatte, aber ansonsten relativ trostlos und an Spannung jetzt auch, es war zu überbieten, sagen wir es mal so. Qualifying ganz, es war ein Sprintwochenende, also mit ein wenig anderem Format. Qualifying, Verstappen, Perez, Alonso. Im Sprint war dann Verstappen erfolgreich, konnte sich dort die ersten 8 Punkte sichern. Hinter, davor Hamilton, Perez, Leclerc, Sainz, Norris, Piastri, Tui und Russell, die sich die anderen Punkte sichern konnten. Nico Hülkenberg landete dort auf dem letzten Platz in der Wertung. Fernando Alonso war schon dahinter auf dem letzten Platz feststehend und im klassischen Rennen setzte sich natürlich Max Verstappen durch. Lando Norris feiert einen zweiten Platz, sehr, sehr erfreulich für ihn. Sergio Perez ist der zweite Red Bull auf dem Podest. Dahinter die beiden Ferrari, Leclerc, Sainz, dann Russell, Alonso, Piastri, Hamilton und Nico Hülkenberg holt für Haas einen Punkt. Und ich würde sagen, das ist so die Nachricht, die wir aus dem Wochenende mit rausnehmen, weil ansonsten fand ich das nicht sonderlich motivationsfördernd, mich da mit dem Formel-1-Wochenende zu beschäftigen, um ehrlich zu sein.
Ja, es ist doch Wahnsinn, oder? Also wenn man, ja, man kann eigentlich sogar ein Jahr zurückgehen und wir hatten der Formel 1 auf jeden Fall deutlich mehr Zeit gewidmet, aber es ist mittlerweile relativ eintönig, wir reden da relativ oft drüber. Was man vielleicht noch sagen kann, ist natürlich irgendwie die Krise von Mercedes, die hält auf jeden Fall weiter an. Hamilton am Ende nur auf Rang 9, Russell selbst auch nur auf Rang 6. Also, ja, was soll man dazu noch sagen? Sonst, ja, der altbekannte Alltag aus der Formel 1 kann man, glaube ich, sagen.
Genau, dann würde ich sagen, werfen wir noch einen kleinen Blick auf die Gesamtwertung. Verstappen vorneweg ist selbstverständlich. Perez 9 Punkte vor Charles Leclerc auf Platz 2. Dahinter dann Sainz, Norris, Piastri, Tui, Russell, Alonso. Die sind noch relativ eng beieinander. Nur Lewis Hamilton nur 19 Punkte nach 5 Rennen. Und dann Stroll, Tsunoda, Ollie Berman, der ja beim zweiten Rennen 6 Punkte einfuhren sollte. Rabi, Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen mit Punkten. Also unten noch 7 Fahrer ohne Zähler in der Wertung. Und ich würde sagen, wir wagen nur noch einen Blick auf den Kalender. Denn es geht ans Hard Rock Stadium nach Miami. Dort findet dann in 2 Wochen am 3., 4., 5. Mai das erste Formel-1-Wochenende auf US-amerikanischem Boden in diesem Jahr statt. Dort findet das Rennen dann um 22 Uhr. Deutscher Zeitstadt am 5. Mai. So, ich würde sagen, wir springen in den Wintersport. 2 Meldungen vorneweg. Erstmal Glückwünsche an Jan Magnus Rieber, der ist nämlich Papa geworden vor einigen Stunden, Tagen. Ich habe es bei Instagram gesehen. Und zum anderen, dass Juri Tepes neuer Bundestrainer oder neuer Trainer der slowenischen Frauennationalmannschaft wird. Auch eine spannende Aufgabe.
Durchaus. Auch mal wieder ein großer Name, der da ein Amt übernimmt. Also da schauen wir natürlich gerne auch drauf, wie er als Coach tatsächlich agieren kann. Genau, aber es gibt natürlich auch einiges aus den Kalendern jetzt zu berichten, weil die ersten sind dann sogar schon veröffentlicht worden.
Genau, wir starten mit der nordischen Kombination. Da gibt es nämlich nicht nur Spektakuläres im Kalender, sondern auch ein neues Wettkampfformat. Diesen Winter hatten wir bereits das Individual Compact Format neu dabei. Und nun gibt es ein Individual Super Sprint, der mehr integriert werden soll in den Weltcup. Das heißt, es gibt einen Prolog, dann so Eliminationsrunden im 700, 800 Meter Langlaufformat und danach dann ja irgendwie auch so eine Anwendung, diese Massenstartregel anzupassen, dass man irgendwie einfach so ein bisschen wieder versucht, die nordische Kombination attraktiver zu machen. Auch eine separate Massenstart-Weltcup-Gesamtkugel wird eingeführt. Und alles das natürlich mit dem Hintergedanken, dass sie nicht aus dem olympischen Programm rausfliegen wollen.
Ja, so ist es. Also da ist gerade natürlich viel im Umbruch, viel im Experimentieren. Was man davon halten soll, ist am Ende immer die Frage. Und wie viel überhaupt an der Sportart gedreht werden kann, ohne die Sportart vielleicht sogar zu verkennen. Ich weiß nicht, inwiefern man sich da sogar tot experimentiert. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was vielleicht bei mir übrig bleibt. Aber ja, die Hoffnung ist immer noch irgendwie nicht komplett verflogen, dass es ja doch noch reichen könnte, weil so kann das doch nicht das Ende der nordischen Kombi bedeuten, oder?
Absolut nicht, aber das mit dem Todexperimentieren, das gleiche Gefühl habe ich auch. Außerdem beim Nordic Combine Triple in Seefeld, auch Traditionsveranstaltung inzwischen, das wird jetzt auch verändert, sind ja normalerweise 3 Tage, das wird jetzt demnächst aus Massenstart, Individual Compact und normalem Gundersen-Format bestehen, also auch das eine neue Möglichkeit, da vielleicht einfach eben an einem Wochenende, an einem Austragungsort mit verschiedenen Distanzen alle Wettbewerbsformate einzuführen. Bei den Frauen wird es das erste Mal ein Großschanzenspringen geben in der nordischen Kombination. Das Ganze soll in Oslo stattfinden und dann würde ich sagen, wagen wir mal den Blick auf den Kalender. Bei den Frauen keine große Überraschung, bei Valdi Fiemme, den umgebauten Schanzen im Predazzo, steht noch ein Fragezeichen dahinter, ob das rechtzeitig fertig wird. Aber eine Sache lässt sich dort schon erkennen, neben dem Finale auf der Großschanze in Oslo, kurz nach der WM in Trondheim, nur ein deutscher Austragungsort, Benny. Und das zieht sich bei den Männern so durch.
Ja, tatsächlich. Also bei den Männern. Ebenfalls bei den Männern, genau. Es ist am Ende nur Schonach, was aus deutscher Sicht übrig bleibt. Ein bisschen schade natürlich, aber irgendwie auch, ja, wenn man sich den, ist ja auch ein relativ kleiner Kalender, wenn man das zum Beispiel mit dem Skispringen vergleicht, da verstehe ich es vielleicht auch, dass es am Ende nur ein deutscher Austragungsort ist, aber ich sag mal so, Seefeld ist ja auch fast Heimweltcup, das macht ja auch immer riesig Spaß, aber ja, welchen Weltcup aus Deutschland würdest du am meisten vermissen? Ist es Klingenthal?
Ich würde eher Oberstdorf sagen. Also, ich finde das in Klingenthal eigentlich ganz cool, da man ja den Langlaufpart im Auslauf der Skischanze hat und ja. Oberstdorf ja irgendwie doch von der Vierschanzentournee noch mehr überstrahlt wird, als es der Skisprung-Weltcup in Klingenthal tut. Also ja, vielleicht doch eher Klingenthal, da würde ich sogar mitgehen tatsächlich, ja. Genau, sonst vielleicht der Blick hier auf den Kalender. Ruka, Lillehammer, Ramsau, wie gesagt, weil die Flamme mit einem Fragezeichen, dann im Januar schon nach Hakuba wird wohl zurückkehren. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das in die Tat umgesetzt wird. Ich habe geguckt, glaube ich, 2018 fand da mal ein Weltcup bei den Kombinierern statt. Ansonsten war das ja vor Urzeiten immer mal Sommer-Grand Prix-Schanze bei den Herren. Ansonsten interessant, dass hier die Olympiaschanzen von 98 wieder auftauchen, dann Seefeld, Otepää, Oslo und Lahti. Und ich würde sagen, wir halten uns jetzt nicht ganz so Ewigkeiten auf und wechseln zum Spezialspringen. Da auf jeden Fall eine Erwähnung wert, das erste Mal nur zwei Männer-Team-Events seit 1997, 98, wenn ich den Artikel von Kollege Louis Holuch, danke dafür auf jeden Fall, richtig verstehe. Eine abgespeckte War Air wegen der Weltmeisterschaft, also nur mit drei Springen, einmal Oslo, zweimal Vikersund. Ja, was fällt noch auf sonst? TTC Neustadt bleibt drin. Am Kulm wird es kein Skifliegen geben. In Val di Fiemme hofft man nach der Vierschanzentournee die Testbewerbe für die Olympischen Spiele auszurichten. Mhm. Oberstdorf ist drin, das Skifliegen vor Willing. Lake Placid bleibt drin. Und dann Sapporo als Überseespringen vor der WM.
Ganz genau. Also ja, im Februar geht es einmal über den großen Teich in die USA und dann in die andere Richtung auch noch nach Japan. Direkt nacheinander. Auch das ist ja logistisch interessant, aber kennen wir ja bereits. Und genau, so können wir eigentlich auch gerne zu den Damen gehen. Was bleibt da übrig? Da geht es auf jeden Fall nach China. Kann man nachvollziehen, weil was mich da sehr freut, ist, dass es ja doch auch die ein oder andere Chinesin geschafft hat, dann bei mehr Weltcups dabei zu sein. Also da hat sich ja sogar was nach Olympia gefestigt. Das war bei den Damen, bei den Männern überhaupt nicht so, ne? Da blieb ja am Ende niemand mehr übrig. Dementsprechend bei den Damen finde ich das eigentlich einen interessanten Schritt, den ich auch nachvollziehen kann.
Ja, guter Punkt. Das wäre der erste chinesische oder der erste Weltcup auf chinesischem Boden. Den gab es ja nicht, denn die Testwettbewerbe sind ja damals wegen Corona ausgefallen. Hier ist zweimal die Normalschanze eingeplant, unmittelbar vor Engelberg, also kurz vor der Tournee, die keine ist bei den Damen, auch in diesem Winter nicht. Dann sind ja noch zwei Wochenenden frei. Es gibt einen Saisonauftakt zusammen mit den Herren. Das gab es zuletzt, glaube ich, vor 11 Jahren als Mixed-Team-Event. Dieses Jahr allerdings dann auf der Großschanze. Ansonsten keine großen Überraschungen. Man möchte Lake Placid auch für die Frauen mit einbeziehen. Das ist noch mit einem Fragezeichen versehen. Ansonsten auch dort keine großen Überraschungen. Vikersund bleibt als Skifliegen drin. Kein neues kommt dazu. Also keine großen Überraschungen, aber doch interessant, was sich da vielleicht noch tut in den kommenden Wochen. Wie gesagt, das sind alles Entwürfe. Wir sind sehr gespannt, unter anderem ja auch, was sich mit dem Sommer-Grand Prix tut. Da ist Almaty bei den Herren zum Beispiel wieder drin, wo ja auch seit Ewigkeiten nichts drin ist. Oder zumindest weltcup-bedingt nicht viel los war, 2016, danach nicht wirklich mehr was passiert dort, also es ist doch wieder ein bisschen Comeback-spannend, auf jeden Fall, in den ganzen Kalenderentwürfen hier.
Ja, es ist doch irre, oder? Also, wir haben am Ende der Saison gesagt, gut, reicht jetzt auch erstmal, wir freuen uns auf den Sommer, aber ja, man kommt dann doch wieder ins Fantasieren so ein bisschen, wenn man in die Kalender schaut, ne, und denkt sich, ja, wie wird das wohl so? Aber ja, das ist, so ist das wohl, wenn man bekloppt ist.
Ja. Gute Zusammenfassung und das perfekte Schlusswort, um gleich im Fußball über Buttersäure in Heidenheim zu sprechen, auf den Europapokal zu blicken und sonst natürlich internationale Top-Fußball. Nagelsmann wird ein Thema sein, also gleich mehr News aus dem Fußball.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Natürlich wieder einige Themen bei uns auf dem Zettel. Und ich würde sagen, wir gehen die mal Stück für Stück durch und geben unsere Meinung dazu ab. Und wir starten mit Julian Nagelsmann, verlängert beim DFB bis zur WM 2026. Gut oder nicht? Für die Bayern auf jeden Fall nicht gut.
Ja, das wird auch ein strategischer Zug vom DFB gewesen sein. Frühzeitig diese Diskussion beenden, damit der Fokus auch wirklich nur auf dem Turnier liegen kann. Wir haben ja auch die Verlängerung über Rudi Völler angesprochen vor einigen Folgen. Da war ich noch differenzierter, dass ich gesagt habe, okay, ist das nicht ein bisschen früh vor der EM? Bei Nagelsmann hätte ich gesagt, man sieht einige richtige Schritte in die richtige Richtung. Man sieht, dass andere Sachen angegangen werden, dass neue Spieler mitgenommen werden, dass das Leistungsprinzip wieder in den Vordergrund kommt. Deswegen grundsätzlich freut es mich in erster Linie. Und wie ist es bei dir?
Ja, also mir kommt irgendwie doch immer das gleiche Gefühl wieder hoch, wie damals, als wir darüber diskutiert haben, man hat ohne Not mit Löw verlängert, obwohl das gar nicht nötig gewesen sei. Und das bisschen habe ich das hier auch, weil er eben bei woanders im Gespräch ist. Andererseits hätte ich lustig gefunden, wenn das jetzt nicht weitergegangen wäre, weil was wäre mit Sandro Wagner passiert? Ich weiß gar nicht, wo ich den Gedanken gehört habe. Ich glaube, bei Fußball MML war es auch. Wäre Sandro Wagner der Bundestrainer, würde der wieder mit zurück zu den Bayern gehen? Oder generell, wie würde sich Goretzka mit Nagelsmann bei den Bayern dann verstehen? Dazu wird es jetzt nicht kommen. Mal gucken, ob Hummels zurück zur Nationalmannschaft kommt. Nach dem, was ich in dieser Woche gesehen habe, würde vieles dafür sprechen. Also auch das, wie gesagt, ich glaube, ähnlich wie bei Olympia, du hast den Hype schon angesprochen, wir freuen uns einfach auf diese EM. Ja, genau. Also ist halt so. Mal gucken, was jetzt daraus wird. Schauen wir mal, was wird, Benni.
Schauen wir mal, was wird, genau. Ja, Sandro Wagner. Sandro Wagner ist ja auch so eine Sache. Ne? Wenn du dir überlegst, was der gespielt hat und wo der jetzt ist, das kannst du ja auch nicht so richtig erklären.
Ne?
Aber
ja, das ging absolut ziemlich schnell. Ja. Dann blicken wir auf den Europapokal. Dort stehen die Halbfinals fest, denn in der Europa Conference League finden folgende Halbfinals statt. Aston Villa gegen Olympiakos Piräus. Da gab es spannende Elfmeterschießen. Vor allem bei Olympiakos gegen Fener war das. Dann AC Florenz gegen Club Brügge. Das zweite Halbfinale in der Europa League hat sich Leverkusen dann in der letzten Minute mal wieder davor gerettet, geschlagen zu werden. Eine Sache, die wir auch in der Bundesliga gleich wieder besprechen werden gegen West Ham United und Liverpool gegen Atalanta Bergamo. Die Sensation blieb aus, Jürgen Klopp ist ausgeschieden. Es gibt also keinen Europapokal mehr mit Liverpool in dieser Saison. Das heißt, die Favoritenrolle liegt klar bei Xabi Alonsos Mannschaft. Im Halbfinale außerdem Marseille gegen Atalanta Bergamo und Leverkusen trifft auf einen alten Bekannten, denn es ist wieder die AS Rom.
Es ist wieder die AS Rom und ja, Leverkusen, man hat das Gefühl, die Saison wird langsam lang. Das hat man auch gegen West Ham gesehen. Das hat man jetzt auch am Wochenende in der Bundesliga gesehen. Gut, dass das Wichtigste, die Meisterschaft, schon steht. Aber ja, auch gegen Rom ist man, glaube ich, doch auch in der Favoritenrolle, oder?
Ich glaube, es gibt wenige Situationen in der Fußballwelt, in der Leverkusen gerade nicht in der Favoritenrolle ist. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, aber es wird auf jeden Fall auch keine langweilige Halbfinalpartie oder keine zwei Partien. Genau, dann kommen wir zum Champions League Viertelfinale. Das hat uns in dieser Woche auf jeden Fall auch viele Nerven gekostet. Paris dreht das Ding tatsächlich auswärts, doch noch 1-4. PSG steht im Champions League Halbfinale. Außerdem setzt sich Real Madrid gegen Manchester City im Etihad im Elfmeterschießen durch und steht in der nächsten Runde. Und Wahnsinn im Westfalenstadion. Dortmund dreht unter anderem dank eines überragenden Sabitzers auch noch gegen Atletico das Spiel nach 2-0 vorne, dann 2-2, gewinnt man am Ende 4-2 und steht im Halbfinale. Und auch die Bayern zu Hause mit einem Kopfballtor von Kimmich, also das erste Mal seit 2013, zwei deutsche Teams im CL-Halbfinale.
Ja, was für Emotionen und die Spielverläufe, das war ja auch wirklich spannend. Und wenn man jetzt bei Dortmund auch nochmal schaut, wie wichtig da dieser Anschluss von Allaire, vom Joker Allaire noch im Hinspiel war, wo ja Dortmund wirklich ja gegen Atletico kaum zum Zug kam, muss man ja wirklich sagen. Das zeigt einfach nochmal, ja, es reicht oder es lohnt sich jedes Mal bis zum Ende zu kämpfen. Und ja, bei Dortmund ist es ja doch durchaus überraschend, so von dem, was sie spielerisch in dieser Saison bisher präsentieren. Dementsprechend, jetzt stell dir mal vor, das geht sogar noch eine Runde weiter. Also beide treffen schon im Halbfinale nicht aufeinander. Man kommt schon wieder ins Träumen, aber was natürlich besonders erfreulich ist, ist, dass man mit diesen drei deutschen Teams im Europapokal-Halbfinale jetzt, mit Leverkusen in der Europa League und Dortmund und Bayern in der Champions League, ja auf jeden Fall diesem fünften Champions League-Platz einige Schritte näher gekommen ist. Ne?
Ich kann es auch nicht mehr hören langsam, oder? Also ganz ehrlich, diese Kack-Koeffizienten.
Aber jetzt stell dir das mal wirklich vor. Also guck mal auf unsere Tabelle und guck mal, wer dann unter Umständen tatsächlich noch in die Conference League kommen kann.
In der Conference. Ja, oder in die Champions League, wenn Dortmund Fünfter wird. Augsburg gekürt die Trapsen.
Ja, das ist so. Wahnsinn.
Na gut, wir blicken auf die Halbfinals. 30.04. Beide deutschen Mannschaften spielen ihre Halbfinal-Hinspiele zu Hause. München gegen Real am 30.04. Am 1. Mai dann Dortmund gegen PSG. ein arbeitsreicher Tag für die Polizei. Am Dienstag, den 7.5. PSG gegen Dortmund und am Mittwoch, 8.5. Real gegen München. Also das ist wirklich hochspannend. Es ist jetzt schon klar, dass die Madrilenen einen Tag mehr Vorbereitungen für das Bayern-Spiel bekommen. Die Liga hat ein Spiel von Real Madrid verlegt, eine Sache, von der wir in Deutschland, glaube ich, nur träumen können. Oder vielleicht bringt Watzke dann noch die ein oder andere Idee vor. Wir sind natürlich gespannt. Und blicken drauf, was sonst so am Wochenende passiert ist. Ich kann euch sagen, in der dritten Liga hat Arminia einen Sieg zu Unrecht feiern dürfen. Am Freitagabend in Sandhausen 1:2 in Elfmeter, wo er sich selbst angeschossen hat. Leandro Putaro konnte nicht aberkannt werden, weil Florian Bartstübner als Top-Schiedsrichter in Liga 3 aber trotzdem ja keinen VAR zur Verfügung hat. Ansonsten ist es einfach der absolute Wahnsinn. Denn wir hatten das Spitzenspiel Ulm gegen Regensburg. Ulm gewinnt 1:0 als Aufsteiger, ist jetzt weiter in Tabellenerster, Regensburg auf Platz 2. Und Preußen Münster gewinnt gegen Freiburg 2, die sind damit abgestiegen. Und Münster ist an Dresden vorbeigezogen, der zweite Aufsteiger steht jetzt auf Platz 3. Dresden entlässt Markus Anfang und die Aufstiegsambitionen verschwinden langsam.
Ich glaube, ich habe dir geschrieben, jeder Anfang hat ein Ende, oder? Aber ja, das war ja sowieso eine interessante Geschichte mit Markus Anfang. Jetzt hat das auch sein Ende gefunden. Ja, aber was man natürlich mitnehmen muss, ist, in gewisser Weise kannst du dich doch schon etwas mehr zurücklehnen im Abstiegskampf. Einen wichtigen Sieg eingefahren gegen Sandhausen, die ja tatsächlich deutlich stabiler dastehen, also gegen ein Team aus dem oberen Tabellendrittel. Das sollte dir doch auch Hoffnung geben, oder? Und wie war das spielerisch so?
Ja. Weiß ich nicht. Also spielerisch ist die Arminia die ganze Saison nicht schlecht. Aber die anderen haben einfach irgendwie mehr Konsequenz drin und bringen ihre PS auf die Straße, um im Fußballsprech zu bleiben. Ich habe mich auch so ein bisschen zurückgelehnt, habe gesagt, okay, dementsprechend war die ausgelassene Feier auch vom Auswärtsblock. Grüße an Eva Lotta Bohle, die war nämlich Ursa Farm Stadion oder war das Elversberg? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls waren die in Sandhausen. Die haben gut gefeiert da, zu Recht. Klassenerhalt ein Stück näher gekommen. Ich finde, jetzt sind 6 Punkte auf dem Abstiegsplatz, aber hinten haben auch alle gewonnen. Also Halle, letzter Abstiegsplatz, hat gegen Verl gewonnen. Also irgendwie so ganz sicher ist man sich da noch nicht, aber es sieht ganz gut aus. Blicken wir doch einfach mal drauf, wie es in Liga 2 aussieht, bevor wir uns hier in Liga 3 länger mit auseinandersetzen als mit der Champions League. Die Ergebnisse vom Wochenende: Nürnberg gegen Paderborn 0:2 am Samstag. Wir kommen auf Schalke natürlich gleich zu sprechen, Benni. Düsseldorf gewinnt und steht damit weiter sicher auf dem Relegationsplatz, zu Hause gegen Fürth 1:0. Kaiserslautern mit einem Punkt gegen Wien Wiesbaden. Das hilft irgendwie beiden da unten so nicht wirklich weiter. Im Examinentrainer-Duell gewinnt Scherning bei Koshinat 0:3. Karlsruhe gegen Hertha 3:2, Karlsruhe damit jetzt auf Fährten des HSV, Karlsruhe auf Platz 5, Hannover gegen St. Pauli 1:2, St. Pauli bleibt an Kiel dran und Rostock verliert zu Hause gegen Magdeburg 0:2, Elversberg gegen Schalke geht 1:1 aus, Schalke damit vielleicht mit einem Punkt, der doch mehr hilft als bei Wiesbaden-Lautern und vorne Kiel 61, St. Pauli 60, Düsseldorf 55, HSV 49 Punkte.
Ja, das wird wahrscheinlich wieder nichts mit dem Aufstieg, muss man sagen. Da sind einfach 3 Teams deutlich stabiler, gerade wie der HSV. Also 6 Punkte allein schon auf dem 3. Platz. Das wird nochmal, das wird nicht leicht. Und jetzt auch im Topspiel unterlegen gewesen gegen Kiel. Klar kann man da verlieren, aber die Punkte hat man da vorher schon liegen lassen. Also ganz ärgerlich wieder, wie es bei dem HSV gerade abläuft. Bei Schalke, ich hätte auch gesagt, der Punkt ist mehr gewonnen als verlorener Punkt oder verlorene Punkte. Wenn man da auch nochmal schaut, was da im Abstiegskampf passiert ist, Braunschweig hat Osnabrück wahrscheinlich tatsächlich, in die Drittliga geschossen mit diesem Sieg. Das kann man, glaube ich, jetzt endgültig sagen. Da gab es ja noch ein kleines Auf von Osnabrück und Scherning. Der Scherning-Effekt hat zumindest geglitzert. Aber der war dann doch nicht groß genug. Aber auch sonst im Abstiegskampf, ne? Kaiserslautern, Wien, Wiesbaden nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Das ist für Schalke sehr, sehr gut. Und Rostock verliert gegen Magdeburg, auch optimal. Ja, da geht es auf jeden Fall noch richtig um die Wurst. Bei Schalke muss man auch sagen, das Gegentor dämlich des Todes. Bei einem Eckball verpasst tatsächlich Kaminski seinen Mitspieler, der das Ding dann wirklich frei ins Tor köpfen kann. Und dann ist es Keke Top, der den Ausgleich macht in der zweiten Halbzeit. Ich bin relativ hoffnungsvoll. Es geht noch einmal gegen Rostock, die gerade auf dem 16. Rang stehen. Es geht noch einmal gegen Osnabrück, die auf Rang 18 stehen und wahrscheinlich dann schon abgestiegen sind, wenn wir auf sie treffen. Der Klassenerhalt, den Klassenerhalt sichern und dann hoffentlich in der nächsten Saison wieder stabilisieren.
Ähnliches Gefühl wie bei mir. Es ist einfach 1:1 Copy-Paste bei uns beiden.
Wahnsinn. Es sind auch 6 Punkte auf dem Abstiegsplatz übrigens. Also exakt gleiche Ausgangslage.
Ja, richtig, genau. Deswegen, es ist wirklich lustig. Oder auch nicht, je nachdem, wie lustig Abstiegskampf sein kann. Dann kommen wir zum Bundesligaspieltag Nummer 30. Und Gott im Himmel war das wichtig. Freitagabend, direktes Duell Frankfurt gegen Augsburg. Man liegt zur Halbzeit 0:1 hinten und dann gewinnt man dieses Spiel. Gott sei Dank 3:1. Jetzt 6 Punkte vor Augsburg in der Tabelle. Man kann sagen, Frankfurt ist wieder da angekommen, wo sie herkommen. Im isolierten Niemandsland des Tabellensechsten.
Absolut. 5 Punkte jetzt auf Freiburg. Das ist ein gutes Polster für 4 Spiele Rest. Aber ja, ich hab mit dem Schlimmsten gerechnet gegen Augsburg. Sage ich dir, wie es ist. Ich habe damit gerechnet, dass es da auf jeden Fall nochmal richtig eng wird für Frankfurt und dem 6. Platz. Aber das war auf jeden Fall jetzt ein Big Point, wenn es da jetzt um die Europa League geht.
Dann aber den Samstag. Wichtiger Sieg für Wolfsburg zu Hause gegen Bochum. Ein Duell, das ja doch irgendwie mehr Abstiegskampf war, als man eigentlich denken würde. Also Wolfsburg hat sich so ein bisschen unten rausgeschlagen. Bochum jetzt neuer Tabellen-16. Was haben wir noch? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hoffenheim gegen Gladbach. 4:3, ein Spiel wie ein Unfall. Und 3 Tore von Robin Hack. Wahnsinn. Heidenheim gegen Leipzig, Buttersäure-Attentat im Gästeblock. Leipzig lässt sich daran allerdings irgendwie, nicht irgendwie die Zähne ausmachen, sondern sichert sich hier 3 Punkte auf der Ostalb. Das haben andere Champions-League-Aspiranten in dieser Saison noch nicht geschafft. Topspiel, glaube ich, können wir kurz abhaken. Bayern gewinnen bei Union 1:5. Ja, und dann bleibt hier noch ein Spiel übrig. Der 1. FC Köln gegen Darmstadt 98 am Samstagnachmittag. Köln mit dem quasi sicheren Abstieg wird besiegt vom bereits abgeschlagenen Tabellenletzten aus Darmstadt. Ich habe mich sehr, sehr für die Lilien gefreut, denn es ist erst der 3. Saisonsieg in dieser Saison, aber für Köln tut mir das sehr, sehr leid.
Ja, was soll man dazu sagen, ne? Also man denkt eigentlich, Darmstadt schon abgestiegen, da müsste doch eigentlich die Euphorie und die Zielstrebigkeit von Köln viel höher sein. Aber am Ende ist das 2:0 halt auch verdient gewesen. Und Köln, da ging danach, nach der Niederlage, auch dieses Video rum, als sie kurz vor Ende der Saison gegen Hertha gespielt haben und das Stadion gesungen hat, ey, was geht ab? Die Hertha steigt endlich ab. Ja, ein Jahr später könnten die beiden Teams nächste Saison auf jeden Fall wieder aufeinandertreffen. Das nennt man wahrscheinlich Karma. Und Köln, was soll ich dazu sagen? Sie sind auch tatsächlich das schwächste Team da unten im Abstiegskampf, was noch nicht abgestiegen ist. Spielerisch, alle anderen haben bis auf Bochum einen Aufwärtstrend zu verzeichnen relativ, beziehungsweise sind so weit weg, dass man sagt, das wird wohl nichts mehr mit dem Abstieg. Aber Köln, die sind wahrscheinlich weg, oder?
Ja, fürchte ich auch. Also Mainz sieht richtig gut aus, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Bochum, es sind 5 Punkte in 4 Spielen. Also das ist schon noch ein gutes Stück zu gehen für die Kölner. Die Restprogramme werden wir in den nächsten Wochen natürlich uns angucken. Und dann blicken wir auf den Sonntag, denn der war nicht minder spektakulär. Denn Werder Bremen schlägt zu Hause den Tabellendritten, Stuttgart, 2:1. Stuttgart jetzt 3 Punkte hinter den Bayern. Die Bremer haben mit dem Abstiegskampf endgültig nichts mehr zu tun. Dementsprechend überwältigend war die Freude nicht nur, dass man den Champions-League-Aspiranten besiegt hat, sondern vor allem, weil man sich da unten rausgeschlagen hat. Mainz holt einen wichtigen Punkt in Freiburg und springt damit auf Platz 15. Und Dortmund hätte fast die Leverkusener Serie im Topspiel gerissen am Sonntagabend. Aber Josip Stanisic sagt in der 97. Minute, nein, 1:1.
Wie soll man das noch erklären?
Aber wie ehrlich kann man sich freuen, bitte? Also die sind schon Meister, 97. Minute in einem völlig nutzlosen Bundesligaspiel. Alonso rennt zur Ecklinie, springt auf seine Mannschaft drauf. Es war göttlich.
Ja, das zeigt doch auch wieder, dass Leverkusen diese Saison immer noch nicht abgeschrieben hat. Die sind jetzt Meister geworden, aber die denken jetzt nicht, jetzt ist genug, sondern die wollen mehr. Die wollen um jeden Punkt hier fighten. Und gegen Dortmund in dieser Top-Partie. Genau, vielleicht. Und in dieser Partie muss man auch sagen, ja, hat man sich wieder einen Punkt erkämpft gegen ein gutes Team und bleibt damit natürlich weiterhin ungeschlagen. Eine Wahnsinnsgeschichte. Was bei Dortmund natürlich auffällt, ja, erneut, für mich auf jeden Fall, wenn man jetzt ob das Tor nochmal sieht, Sabitzer erneut Vorbereitung. Der Mann ist auf jeden Fall auch so ein bisschen zur Lebensversicherung im Mittelfeld geworden bei Dortmund, oder? Also
gut
Sabitzer,
drauf,
ganz wichtiger Mann.
Ja. Ich habe am Dienstag sehr, sehr stark von Marcel Sabitzer geschwärmt. Richtig cool.
Ja. Absolut.
Und vielleicht auch für Österreicher wichtig, ne? Also Alaba stand, ich habe ein Klassiko gestern Abend geguckt, Alaba stand den Dienstag am Seitenrand. Das wird ja schwierig mit der EM bei ihm. Wenn er Sabitzer so seine Rolle als Anführer Österreichs bei der EM annimmt, dann kann das ja auch ganz nett werden da mit der Rangnick-Truppe.
Definitiv. Also ja, da hat man auch auf jeden Fall nochmal gesehen, dass er, ja, der kann auf jeden Fall höher spielen. Der ist auf jeden Fall für die Champions League auch gemacht. Deswegen hoffen wir da, dass Dortmund das auch noch in dieser Saison packt. Und das sage ich als Schalker.
Ja, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Dann kann ich euch noch sagen, Alemannia Aachen ist noch nicht in der dritten Liga sicher, denn der Wuppertaler SV ist so krank, die mussten absagen, deswegen ist der Abstand noch nicht ausreichend. Frauen-Champions League-Halbfinale, Zwischenstände nach dem Halbfinale hinspielen. Chelsea führt dank eines Auswärtssiegs in Barcelona mit 0-1. Lyon gewinnt das französische Duell gegen PSG mit 3-2. Da sind in der kommenden Woche am Samstag und am Sonntag die Halbfinal-Rückspiele der UEFA Champions League der Frauen. Und ja, was können wir noch berichten? PSG gewinnt auch bei den Herren das Liga-Duell gegen Lyon 4-1. Da geht man der Meisterschaft entgegen. 11 Punkte Vorsprung auf Monaco. In Italien findet heute Abend das Mailänder Stadtderby statt. Das ist auf jeden Fall auch keine unspektakuläre Partie, denke ich. In Spanien fand gestern Abend der El Clasico statt. Madrid gewinnt in allerletzter Minute 3-2 gegen den FC Barcelona und sichert sich damit vermeintlich auch die Meisterschaft. Auch da jetzt 11 Punkte Vorsprung. Atletico übrigens am Sonntag auch in der Liga verloren. Also vielleicht haben die da richtig einen vor den Bug bekommen. Und Premier League ist natürlich auch spannend. Arsenal gewinnt. Liverpool gewinnt, ganz wichtig. City hatten noch ein Spiel später, denn die mussten oder durften FA Cup Halbfinale spielen, setzten sich gegen Chelsea 1-0 durch. Aber, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast gestern, Coventry City, Zweitligist in England, liegt 3-0 hinten gegen Manchester United im Wembley, schießt dann in der, ich glaube, irgendwie um die 90. rum das 3-3. Das wird wegen Abseits aberkannt. Man rettet sich trotzdem irgendwie ins Elfmeterschießen. Und dann sitzt sich doch Manchester United durch. 2-4 nach Elfmeterschießen. Coventry City ganz knapp an der Sensation und dem FA Cup-Finaleinzug vorbeigeschrammt.
Ja, Wahnsinn. Also bei Man United weiß ich auch langsam echt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Unfassbar. Übrigens, wer Coventry City tatsächlich bis in die Verlängerung gebracht hat, war Haji Wright. Weißt du, wo der herkommt? Aus der Schalke-Jugend, aus der knappen Schmiede
kommt der Junge. Natürlich kommt er aus der Schalke-Jugend.
wer eigentlich nicht, ist die Frage.
Ja, wie gesagt, United gegen diesmal andere Sky Blues, die sie ins Wackeln gebracht haben. Genau, ich würde sagen, damit sind wir durch, Benny. Wir haben wieder einmal einiges besprochen. Ich hoffe, dass mein Terminkalender auch diese Woche ein paar Reels zulässt. Da musste ich letzte Woche etwas passen. Aber die Athleten der Woche sind zurück. Und ich kann euch hier auf jeden Fall sagen, dass ihr dann in den nächsten Tagen Bilder von unter anderem einem 10-jährigen Schachspieler, Tim Kleindienst, da müssen wir uns noch überlegen. Aber wahrscheinlich hat sich der Diskuswerfer gegen Martin Schindler durchgesetzt. Und natürlich heute Jan-Lennart Struff auf unserem Instagram finden werdet. Also auch da einiges los.
Ich glaube auch, Struff hat es, glaube ich, auch diese Woche verdient. Ich habe eben noch über Duplantis nachgedacht, aber ich glaube, da finden wir noch den ein oder anderen Platz in dieser Saison.
Der hat, glaube ich, auch schon.
Ja, ja, genau. Der hat auch schon, aber der wird, glaube ich, auch nochmal.
Ja, das kann gut sein. Dann vielleicht noch ein Nachtrag zum Schluss zur Fußball-Bundesliga. Ihr habt sicherlich mitbekommen, die DFL hat die Rechtevergabe der Fußball-Bundesliga unterbrochen. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, drüber spekuliert. Alle Hintergründe gibt es bei Instagram, Kommentatorenblog und Screentime Sport. Es wird noch ein Weilchen dauern. So viel kann man sagen. The Zone hat sich quergestellt schon am ersten Tag in der vergangenen Woche. Also ja, das kam am Mittwoch raus oder am Donnerstag, glaube ich. Es ist abstrus. Dazu dann später mehr.
Übrigens, wir haben gerade noch eine Push-Meldung, die reinkommt. Die müssen wir vielleicht noch zum Fußball erwähnen. Denn Ricken, lupfen wir jetzt, wird Geschäftsführer bei Dortmund übrigens. Kehl bleibt Sportdirektor und Sven Mislintat kommt ebenfalls ins Team beim BVB.
Beide?
Ja.
Okay. Aber dann müssen die, also Ricken muss ja schon bald zur Einkleidung kommen, ne? Für die Ritterrüstung nach Wembley. Muss er wieder rein, wie Paul Breitner.
Stimmt. Eigentlich schon, ja. Aber spannende Personalie auf jeden Fall.
Dann ist das Team und Sebastian Kehl ist dann Head of quasi. Head
genau.
of. Habe ich so verstanden. Mislintat und Ricken.
Genau.
Na gut. Mal gucken.
Spannend.
Champions League-Titel incoming.
Schauen wir mal, was wird. Jedenfalls, auf jeden Fall, ihr könnt natürlich hoffentlich in dieser Woche noch mehrere Reels von uns finden auf den sozialen Medien, auf TikTok und auf Instagram, onthepitch_pod. David, wenn es nicht passt, dann kann ich auch kurz zur Bresche springen. Das sollte ich auf jeden Fall diese Woche hinbekommen.
Ja.
Genau, und sonst hören wir uns nächste Woche Montag ganz klassisch wieder. Was für great Podcasting zum Ende auf jeden Fall.
Eine Sache habe ich und tatsächlich dann, auch noch.
Eieieiei, great Podcasting Featuring 2, bitte.
In der La Liga gibt es keine Torlinientechnologie. Wusstest du das?
Nee.
Es ist absolut die einzige abstrus. Der Top-Ligen? Weiß ich gar nicht, aber gestern wäre auf jeden Fall die ein oder andere Situation gewesen, unter anderem für Marc-André ter Stegen, wo das ganz ratsam gewesen ist. Interessant, das wird jetzt, und deswegen beim Kicker ist ein Artikel, ter Stegen schimpft wegen Torlinientechnik, La Liga-Chef argumentiert mit Bielefeld-Spiel. Das heißt, du hast jetzt hier Vereinslogo, Barcelona, Real Madrid und Arminia Bielefeld.
Wir sind wieder mehr.
Millionen Euro kosten, das einzuführen. Und es ging darum, dass der Präsident das gesagt hat, aus der Bundesliga, also ich lese mal auf dem Kicker-Artikel vor, weil ich finde es einfach wild. Aus der Bundesliga war der Mainzer 4:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld aus dem März 2022 dabei, als Schiedsrichter Zweiern bei einem Kopfball von Nia KT fälschlicherweise über seine Uhr das Signal erhalten hatte, der Ball sei im Tor gewesen. Via VAR konnte der technische Fehler umgehend korrigiert werden. Im deutschen Oberhaus ist es ja bereits eingeführt gewesen. In Spanien haben die Teams seit Jahren nur im Europapokal Kontakt dazu. Also irgendwie, ich weiß nicht warum, der möchte dazu keinen Kommentar abgeben und es sieht nicht so danach aus, dass es jetzt eingeführt wird. Finde ich Wahnsinn.
Kurios, auf jeden Fall. Also spannende Geschichte gegen Ende auf jeden Fall nochmal, beziehungsweise Geschichten. Da haben wir auf jeden Fall nochmal zwei Storys hier für euch gerade noch so in die Folge bekommen. Aber,
ja, das ist der Wahnsinn. Jo. Der VAR sitzt dann da im Keller und versucht zu sehen, ob der Ball im Tor ist. Dabei haben die Kamera dazu ja gar nicht.
Ist das geil.
Naja, egal. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao, ciao.
Genau, wünsche ich auch. Bis dann.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.